viel Arbeit vor uns und deshalb müssen wir viel beten. So war schon Luthers Motto. Und deshalb bitte ich dich, Jesus, dass du uns beim Reden und beim Hören hilfst. Dass du mir hilfst, das, was du vorbereitet hast, weiterzugeben. Und dass du uns die Konzentration gibst, dieses Gehörte auch aufzunehmen und bei uns in unserem Herzen als einen guten Schatz aufzunehmen, dass es Früchte bringt aus dem Herz heraus. Amen. Wir kommen heute zum Ende des Jakobusbriefes, der ohne Gruß, ohne persönliche Wünsche, ohne irgendetwas, was man so von den anderen Briefen kennt, endet. So, als ob dem geradezu ein Stück abgeschnitten worden wäre oder als ob Jakobus vielleicht diesen Brief in aller Eile geschrieben hat und mehr oder weniger ihn loswerden wollte und keine Zeit mehr hatte, da noch etwas Persönliches drunter zu schreiben. Unser Text steht in Jakobus 5, 13 bis 20 und da heißt es: Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tod retten wird und eine Menge von Sünden bedecken wird. Soweit der Text. Unser Text ist mehr als eine Aneinanderreihung von verschiedenen Anweisungen. Von Ermutigungen. Denn sie sind miteinander verbunden. Das ist ein Ganzes, wie man beim Jakobusbrief immer wieder feststellt. Wir erinnern uns, Jakobus schrieb den ersten Brief an die durch Verfolgung zerstreuten ersten Christen. Unser Abschnitt beginnt mit dem ersten Punkt: Wer leidet, bete. Kommt dann sofort der zweite Punkt: Wer guten Mutes ist, Lob singe. Und wer krank ist, rufe die Ältesten. Das sind die 3 Punkte, die ich heute habe, unterschiedlich lang. Und ich hoffe, dass ich eure Geduld nicht zu sehr in Anspruch nehme und ihr so viel Kapazität habt, weil ich nicht weiß, ob ich die 45 Minuten heute einhalten werde. Aber ich hoffe, ihr werdet mir es verzeihen. Bei der dritten Anweisung, wer krank ist, rufe die Ältesten, entwickelt Jakobus den Gedanken weiter, der dann in der Äußerung gipfelt, das Gebet des Glaubens wird ihn retten. Daher kommt unser Predigttitel und ich kann mir vorstellen, dass dieser Predigttitel durchaus etwas Erwartungen geweckt hat bei denen, die bewusst dahin geguckt haben, was heute gepredigt wird. Bekomme ich durch diese Predigt einen Schlüssel? Die Definition von einem Gebet, das Wunder bewirkt. Gibt es ein geistliches neues Gesetz, das ich dann anwenden kann und das dann immer funktioniert? Wie gerne hätten wir so ein geistliches Schweizer Messer? So, dass wir immer bei uns haben und dann in jeder Situation anwenden können und es funktioniert einfach. Und ich muss zugeben, dass ich als Christ lange versucht habe, dieses Schweizer Taschenmesser zu finden, manche Konferenz besucht habe und manches Seminar und manches Buch gelesen und gedacht habe, da finde ich jetzt den Schlüssel, wie es funktioniert und wie es immer funktioniert. Nun, ich weiß nicht, ob ich eure hohen Erwartungen, die durch diesen Titel geweckt sind, erfüllen kann. Was ich versuchen kann, ist, uns mitzunehmen in eine nicht ganz so einfache Thematik. Die ist komplex, ihr werdet es noch sehen. Denn worum geht es hier? Es geht zuallererst um eine Situation in der Gemeinde. Unter Christen. Es beginnt mit der Aufforderung, leidet jemand unter euch, der bete. Um welches Leiden geht es hier? Geht es um alles Leiden, das es in der Welt gibt? Ist es das Leiden zum Beispiel der Menschen in den Flutgebieten? Ist es das Leiden unter Ungerechtigkeit? Oder ist es unser Leiden in einer unglücklichen Ehesituation? Oder unser Leiden unter dem Verlust von jemandem Geliebten? Und was ist unser Auftrag in dem? Ist es unser Auftrag, den Leidenden der Welt die Macht des Gebetes nahezubringen? Das ist sicherlich bei der Verkündigung des Evangeliums mit drin. Als ich Jesus, meinen Herrn und Erlöser, kennenlernte als 14-Jähriger, knapp 15-Jähriger, erlebte ich in der persönlichen Beziehung zu ihm die Macht und die Möglichkeit des Gebetes, des mit ihm Redens, kommunizieren Könnens. Und das wünsche ich jedem Menschen, dass er die Macht und die Möglichkeit des Gebets durch eine persönliche Beziehung mit Jesus kennenlernt. Aber hier in Jakobus geht es eben um ein spezifisches Leiden. Es geht nicht um das Leiden dieser Welt. Es geht um das Leiden der Christen, das Leiden derer, die ihr Christsein ernst nehmen, die von Jesus als dem einzigen Weg zu Gott, zur Erlösung in den Himmel erzählen, die ihn als Herrn und Erlöser bekennen. Um dieses Leiden geht es. Paulus spricht Timotheus gegenüber mehrfach von diesem Leiden. Also 2. Timotheusbrief namentlich spricht davon. 2. Timotheus 1,8, so schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das Evangelium nach der Kraft Gottes. In 2. Timotheus 2,8c und 9a sagt er, dass er um des Evangeliums Willens leidet oder im Evangelium leidet. Also, das Evangelium führt zu seinem Leiden, die Verkündigung des Evangeliums führt zu seinem Leiden. Und er wünscht sich, dass Timotheus bereit ist, mit ihm zu leiden, mit ihm dieses Leiden zu teilen. Deshalb sagt er ihm, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Von diesem Leiden spricht und schreibt also Jakobus hier an seine Empfänger, an alle Empfänger und damit auch an uns. Wer um des Evangeliums willen leidet, der bete. Der bete und befehle sich und sein Leiden seinem Gott an. Der begebe sich in die Hand seines Herrn. Der wird, und das erinnert an Schadrach, Mesach und Abednego in Babylon, der wird uns entweder aus dem Leiden erlösen oder am Ende des Leidens erlösen. Der bete um Kraft, das Leiden zu erdulden, darin auszuharren, darin nicht zu zerbrechen. Schon in Jakobus 5, 10 und 11 spricht Jakobus vom Leiden und zieht die Propheten als Beispiel heran. Da heißt es, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Die haben gelitten. Hebräer erzählt dann, was sie alles erlebt haben. Namentlich nennt er Hiob als leidenden Propheten. Habt ihr gewusst, dass Hiob ein Prophet war? Jakobus sagt, er war ein Prophet. Er hat in seinem Leiden, durch sein ganzes Leben Gott offenbart. Gott hat sich durch diesen Mann offenbart, als ein Mann, von dem Jakobus dann schreibt, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit ist. Hiob hat das Mitgefühl und die Barmherzigkeit des Herrn erlebt. Hiob hat die Erlösung in diesem Leben schon erlebt. Die Erlösung von seinem momentanen körperlichen und auch geistlichen Leiden. Und er wurde nochmal gesegnet und reich. Andere Propheten haben das Ende des Leidens nur durch den Tod erlebt, wie Hebräer 11, 37 berichtet. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem und da haben wir uns darüber unterhalten, wie kann man sich eigentlich auch quasi auf die Endzeit vorbereiten? Was kann man tun, um nicht in Panik zu geraten? Und da habe ich gesagt, ja, das Beste ist wahrscheinlich, wir widmen uns den Zeugnissen und Erlebnissen unserer zeitgenössischen Märtyrer, die um des Glaubens willen leiden, auch wenn wir es selber nicht erleben, um uns mental und emotional und geistlich darauf vorzubereiten, dass es uns irgendwann auch treffen kann. Im Moment gibt es Grund für uns, guten Mutes zu sein. Und deshalb kommen wir zum zweiten Punkt. Wer guten Mutes ist, Lob singe. Noch können wir unseren Glauben ungehindert leben. Mal mit weniger Einschränkungen, mal mit mehr Einschränkungen. Aber im Prinzip können wir unseren Glauben leben. Wir können Jesus bezeugen. Wir können von ihm erzählen. Wir können ihn mit anderen teilen. Wir können noch guten Mutes sein. Wir haben Grund zu Lob singen. Und wir müssen, so sagt es unser Text, es ist im Imperativ, wer guten Mutes ist, der Lob singe, Ausrufezeichen. Der Lob singe Gott mit Loblieder, mit Dank, indem wir ihm Ehre geben. Warum? Warum sollen wir Lob singen? Damit wir nicht in die Gefahr geraten, es uns oder unseren Leistungen oder unserem Verhalten zuzuschreiben, dass es uns so gut geht. Es ist alles Gnade. Unverdient. Gnade. Wenn es uns gut geht, dann sollen wir unseren Blick auf Gott richten, der es uns ermöglicht und ihm danken für das, was wir haben, solange wir es haben. Und ihm danken, wenn wir es nicht mehr haben, dass wir es gehabt haben. Ich denke, dass Undankbarkeit unter Christen durchaus weit verbreitet ist. Man nimmt, obwohl man es im Kopf eigentlich besser weiß, vieles für so selbstverständlich, dass es gering geachtet wird. Zum Beispiel das breite Angebot an Gemeinden in dieser Gegend macht es uns leicht, unzufrieden in der eigenen Gemeinde zu werden. Weil wenn es mir hier nicht passt, es gibt ja noch genügend andere Angebote, wo ich hingehen kann, und wo es mir besser gefällt und man mehr auf mich und meine Bedürfnisse eingeht. Also, liebe Freunde, Lasst uns, wenn wir guten Mutes sind, Gottlob singen. Das ist keine Option, sondern eine Obligation, eine Anweisung, ein Befehl. Nicht umsonst sagt ein Sprichwort, loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Ein Sprichwort, was ich schon oft in meinem Leben versucht habe zu praktizieren. Wenn ich am Wanken war, dann zu danken und dann mich nach oben ziehen zu lassen, vom Dank und vom Lob nach oben Gott zu. Und dann kommt die Aufforderung, wenn jemand krank ist, rufe er die Ältesten der Gemeinde. Wozu soll er sie rufen? Was sollen die Ältesten tun? Sie sollen für den Kranken beten, nachdem sie ihn mit Öl gesalbt haben. Unser deutscher Text sagt, sie sollen für ihn beten und mit Öl salben. Aber die Reihenfolge ist eigentlich falsch rum. Das Ölsalben ist eine Partizipkonstruktion, die vor dem Verb kommt. Indem sie ihn oder nachdem sie ihn mit Öl gesalbt haben, sollen sie für ihn beten. Denn das Öl ist das Zeichen in der Bibel, mehr oder weniger durch die Bibel durch, für den Heiligen Geist. Wir sollen dieses Zeichen des Heiligen Geistes auf den Kranken legen, um uns bewusst zu machen, wir sind auf das Wirken des Heiligen Geistes bei allem, aber insbesondere bei diesem Gebet um Heilung abhängig. Wir sind von ihm abhängig und wir können es nicht ohne ihn tun, ohne seine Leitung. Es gibt beim Gebet um Heilung keine Formel. Jesus hat es uns ja durch die ganzen Evangelien vorgemacht. Da gab es kein Gebet, keine Heilung, die gleich war wie die andere, um zu zeigen, es gibt keine Formel. Er sagte, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Offensichtlich hat er jedes Mal auf den Vater geguckt, was tut der Vater, und das hat er dann gemacht. Und wir müssen lernen, das genauso zu tun, auf den Heiligen Geist zu hören, der uns gegeben ist, und von ihm zu hören, was ist jetzt eigentlich dran. Er kann uns zum Beispiel in dem Moment, wo wir uns der Heilung zuwenden wollen, weil das Wichtigste scheinbar ist, aufzeigen, halt mal, da ist noch was viel Wichtigeres dran. Mach erst das. Dieser Mensch braucht vielleicht mehr innere Heilung als äußere Heilung. Innere Freisetzung von Sünde, von Verstrickung, von Schuldenlast, von Bindungen, von schlechten Gewissen oder was auch immer. Nicht umsonst ist die Folge vom Gebet des Glaubens dann, dass der Kranke aufgerichtet wird und dass ihm die begangenen Sünden vergeben werden. Wir vergessen immer den zweiten Teil. Jakobus geht auf diesen Punkt nochmal ein, indem er sagt, dass wir einander die Sünden bekennen sollen, damit wir geheilt werden. Und ich sage es ausdrücklich und hoffentlich unmissverständlich, nicht alle Krankheit hat Sünde als Ursache. Aber grundsätzlich ist die Ursünde verantwortlich für alle Krankheit. Und insofern ist der Zusammenhang durchaus erlaubt, festgestellt zu werden. Die Ursünde war die Rebellion und der Ungehorsam gegenüber Gott. Und in meinem Leben, ihr Lieben, muss ich sagen, ich habe nach wie vor so eine latente Neigung zum Sündigen, zum Ungehorsam. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin auf Gottes Erdboden, aber ich stelle es fest, ich bin latent dieser Neigung immer noch. Ich kann von mir nicht sagen, dass ich Gott immer gehorsam bin. Und manchmal weiß ich es ganz genau, denn ich habe mich zum Ungehorsam entschieden. Und manchmal ist es so, dass ich reinschlittere. Und erst, wenn ich so schon auf der Rutsche dann bin, merke ich, oh, da wollte ich eigentlich nicht hin und sucht sich festzuhalten, das geht nicht, man ist schon mitten im Schlamassel. Ungehorsam hat immer etwas mit Abwenden von Gott zu tun und dem Hinwenden zu etwas anderem, was uns in dem Moment wichtiger ist. Und da fürchte ich, kann kein Christ sich ausnehmen von diesem Zusammenhang. Jakobus bringt dann in unserem Predigttext Elia als Beispiel von einem, der das Gebet des Glaubens praktizierte. Und von Elia sagt er, dass er ebenso litt wie wir. Da steht das Wort oligopatheo, was bedeutet gleich leiden. Ja, der litt gleich wie wir als Prophet. Dass es dabei um mehr geht bei diesem Gebet des Glaubens als nur um Gebet, das sieht man, wenn man sich die Geschichte anschaut von Elia. Im Prinzip werden ja gerade die zwei Anfangs- und Endpunkte einer ganzen Geschichte genannt. Und deshalb muss man im Prinzip davon ausgehen, dass Jakobus wollte, dass man die Geschichte eigentlich mit berücksichtigt. Ja, er hat die zwei Klammern genannt, Anfang und Endpunkt, und hat erwartet von seinen hebräischen Brüdern, die kennen die Geschichte und die berücksichtigen die Geschichte und deshalb wollen wir sie auch mit berücksichtigen. Elia lebte zur Zeit des Königs Ahab im 9. Jahrhundert vor Christus und war der von Ahab am meisten gehasste und meisten gesuchte Mann seiner Zeit. Elia hatte im Auftrag Gottes eine Dürre über das Reich Israel, also das Teilreich im Norden von Israel, herbeigeführt. Nachzulesen, 1. Könige 17, 1, dort lesen wir, und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Also mit anderen Worten, wenn ich es nicht sage, wird in den nächsten Jahren kein Tau und Regen fallen. Ausrufezeichen. Unser Jakobus-Text sagt, dass Elia inständig betete, dass der Regen ausblieb. Elia musste also nicht nur das Gerichtswort quasi dem Ahab bringen, dem Volk Israel bringen. Nein, er musste es auch noch vollziehen. Er musste inständig beten, dass es nicht mehr regnete. Das muss man sich mal geben. Denn er wusste, was es bedeutet, wenn kein Regen und kein Tau mehr fällt. Die Frage ist, warum ist das so? Warum sollte er dies überhaupt tun? Was wäre ein Grund für eine solche drastische Maßnahme Gottes? Was wäre ein Grund für Hitze und Dürre in unseren Zeiten? Was wäre ein Grund für Gott, das zu tun? Das Nordreich war unter Ahab nicht nur von Gott und dem von ihm verordneten Gottesdienst abgewichen, nein, es hatte sich den Baalskult der Sidonier zur Staatsreligion erklärt. Der Staat hatte verordnet, dass ab sofort Baal statt Jehova angebetet werden sollte. 400 Priester wurden angestellt, um das zu gewährleisten. Es hatte sich von der Wahrheit des Wortes Gottes abgewandt. Wenn sich Menschen und Staaten von Gott bewusst abwenden, dann hat das immer Konsequenzen. Das hat man in den kommunistischen Staaten übrigens eindrücklich gesehen, die sich als atheistische Staaten deklariert haben, denen ging es eigentlich nie gut. Hungersnöte waren eher die Regel, denn die Ausnahme. Und wie man bei Kim Dingens da in Korea sieht, die haben das als Dauerzustand. Nach 3,5 Jahren in Zarpat im Land der Sidonier kommt dann Elia wieder ins Land. Und wir lesen davon im Kapitel später, 1. Könige 18, 1 und 2. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Geh hin, zeige dich Ahab, ich will Regen geben auf den Erdboden. Er stellt sich also Ahab und es kommt zur Konfrontation. Eine Konfrontation, die viele um Ahab und im Bekanntenkreis von Elia gefürchtet haben. Das kann nur katastrophal werden. Aber nein, Elia tritt ihm mutig entgegen auf Geheiß Gottes und Ahab, von ihm heißt es dann, der sagt, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat? Elia antwortet ihm, nicht ich habe Israel ins Unglück gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, in dem ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalim nachgelaufen bist. Er hält ihm die Wahrheit ganz brutal vor Augen und sagt, du bist für das Elend deines Volkes verantwortlich. Das, was passiert ist, diese 3,5 Jahre Dürre, Tod, Hunger und Tod gehen auf deine Kappe. Und dann kommt es zum berühmten Gottesurteil, bei dem Ahab und Israel den wahren Gott erkennen sollen. Also zur Wahrheit zurückkehren sollten. Und das ist immer Gottes Absicht mit uns, mit jeder Generation, mit jeder Gesellschaft, egal wie abgeirrt sie von Gottes Wegen ist, Gott will, dass sie zur Wahrheit zurückkehren, zur Wahrheit des Wortes Gottes, zum wahren Gott, zum lebendigen Gott, zum Gott der Bibel, zum dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich frage mich, was würde passieren, wenn heutige Kirchenführer eine prophetische Stimme wären, die die Menschen zum lebendigen Gott zurückrufen würden und die Menschen in unserer Zeit Buße tun würden von ihren abgöttischen Wegen. Weder Israel war gottlos, noch ist unsere Zeit, unser Land, unsere Gesellschaft gottlos. Weder war Israel gottlos, noch ist unsere Zeit gottlos. Viele Leute sind gläubig. Beide, Israel und die heutige Zeit, dienen ihren selbstgemachten und selbstgewählten Göttern, die aber weder hören, noch sehen, noch retten können. Die Baalspriester sollten einen Stier, einen Altar aufbauen, ein Holz drauf machen, einen Stier drauflegen und ihren Gott Baal anrufen, dass er das Feuer entzündet, dass er den Altar entzündet. Denn das war der Deal. Der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Und die schreien und machen und tun einen ganzen Tag lang. Bis zur kompletten, völligen Erschöpfung. Und Elia hat in aller Seelenruhe seinen Altar aufgebaut, Holz drauf gemacht, Stier drauf gemacht und hat noch gesagt, jetzt geht mal 4-mal hin, holt ein paar Eimer Wasser, gießt die drüber, dass auch alles richtig gut brennt. Und dann wartet er seelenruhig ab, was die Baalspriester da treiben. Und als die völlig erschöpft sind und Baal eben nicht gehört hat, steht er auf und geht hin und betet ein schlichtes Gebet. Und es kommt Feuer aus dem Himmel. Wie wäre es, wenn wir die Menschen auffordern, Gott eine Chance zu geben, sich als der lebendige Gott in ihrem Leben zu erweisen. Wenn wir sie einladen, Gott zu bitten, hey, du brauchst keine Angst haben, bitte Gott, sich dir in deinem Leben bemerkbar zu machen. Wenn wir ihnen sagen würden, jetzt lies die Bibel, nimm die Bibel, lies das Neue Testament und bitte Gott, wenn es ihn wirklich gibt, dass er durch das, was du liest, zu dir redet. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Gott antwortet. Hier kam es, wie es kommen musste, ich habe es schon erzählt. Trotz Anrufung Baals durch die 400 Baalspriester passiert nichts, rein gar nichts. Funkstille aus dem Baalshimmel. Da gab es keinen Baalshimmel, also konnte Baal auch nicht antworten. Elia betete ein Gebet. Ein schlichtes Gebet. Und es scheint, als ob Gott wirklich so mit dem Daumen über dem Knopf gewartet hat, bis Elia endlich dieses Gebet spricht. Wann kommt er jetzt endlich in die Gänge? Ich will das doch! Und es wird deutlich, Gott, Jahwe, er hört Gebet und er handelt mächtig. Das sehen jetzt die Leute. Ich glaube, dass Gott heute noch den Suchenden und den Fragenden antwortet, wenn sie ihn bitten. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich finden lassen. Elia ließ die Baalspriester, die Israel verführt hatten, ergreifen und umbringen. Das hört sich brutal an und ist auch brutal. Aber es ist ein Bild dafür, für uns, wie radikal wir in unserem Leben mit Dingen umgehen sollen, die uns zu einem falschen Gottesdienst bewegen wollen. Seien es Bücher oder Audioinhalte oder Videoinhalte oder Kontakte, wenn sie uns vom Weg von Jesus abbringen wollen, sollen wir sie aus unserem Leben entfernen. Elia ging danach auf den Berg Karmel, um für den Regen zu beten, wie er eigentlich gekommen war zu tun. Es heißt in 1. Könige 18, 41, okay, kommt nachher, aber ist egal. Na, fehlen mir da ein paar Verse. Sorry, scheint, ja genau, die wollte ich einfach so vorlesen. Elia ging auf den Berg Karmel, um für den Regen zu beten. 1. Könige 18, 41, 45 heißt es, das hört ihr euch einfach an, das habe ich jetzt nicht auf den Slides. Und Elia sagte zu Ahab, geh hinauf und iss und trink. Denn da ist ein Geräusch von Rauschen des Regens. Er muss das in seinem Geist mitbekommen haben, dass Gott ihm einen Eindruck gegeben hat, einen prophetischen Eindruck, Rauschen von Regen. Okay, jetzt wird es Zeit zu handeln. Ahab ging hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel. Und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie, also hat offensichtlich gebetet. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Offensichtlich wollte er sich nicht durch das, was er sieht, abhalten lassen, für das zu beten, was noch nicht ist. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin. So siebenmal. Und es geschah beim 7. Mal, da sagte er, siehe, eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kamen ein starker Regen. Starkregen. Dieses Wort haben wir in den letzten Tagen viel gehört, vom Starkregen. Die hatten jetzt auch ihren Starkregen. Obwohl Gott zu Elia gesagt hatte, dass es Regen geben würde, und obwohl Elia in seinem Geist gehört hat, das Rauschen des Regen, musste Elia um diesen Regen dennoch beten, und zwar inständig beten, 7-mal beten, bis dass er eine kleine Wolke durch seinen Diener berichtet bekam. Als er dann hörte, da ist eine kleine Wolke, da wusste er, Gebet erhört. Fällt euch bei dieser Geschichte etwas auf, wenn es zum Thema Gebet etwas zu beachten gibt? Dranbleiben, ja. Inständig. Gut, der Geist sagt uns vorher, was wir beten sollen. Das Interessante ist, Elia betet ja bei zwei Gelegenheiten. Einmal am Altar und einmal auf dem Berg. Wie viel Mal hat Elia beim Altar gebetet? Einmal. Wie viel hat er auf dem Berg gebetet? 7-mal. Das hat mir zu denken gegeben. Beim Gottesurteil, der Machtdemonstration Gottes vor den Ungläubigen, da reicht ein Gebet. Und das ist etwas, was wir wahrscheinlich öfters erleben, dass wenn wir mit Ungläubigen beten, dass dann dort oft manche Dinge geschehen, die wir in der Gemeinde gar nicht so erleben. Gott will seine Macht demonstrieren vor den Ungläubigen, damit sie zum Glauben kommen, umkehren. Hier in der Fürbitte für sein Volk und Land muss Elia dranbleiben, bis er Gewissheit hat. Ich glaube, Gott hört in der Fürbitte oft nicht so schnell, weil er wissen möchte, ob wir das wirklich wollen, was wir bitten. Wollte Elia wirklich, dass dieses Volk, das so sehr von Gott abgefallen war, das ihn verfolgt hat und die mit ihm Gläubigen, wollte er wirklich, dass dieses Volk das bekommt, was Gott für dieses Volk vorgesehen hatte, nämlich Regen und damit Leben? Ich denke, das stand im Hintergrund. Elia musste für sein Volk Fürbitte tun und das anhaltend. Das ist natürlich auch die Frage, wollen wir, dass unser Volk Buße tut und dass es umkehrt? In den letzten Versen schreibt Jakobus dann, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Wegens zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Jakobus schreibt hier nicht zufällig von Elia und seinem Gebetserlebnis und dann von denen, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Denn genau das, um das ging es bei Elia. Das Volk Israel war von der Wahrheit abgeirrt. Hier ist jemand in der Gemeinde, der von der Wahrheit abgeirrt ist. Und möglicherweise krank ist. Und Gebet sucht für seine Heilung. Das Volk war von Gott weg hin zum Baalskult gegangen. Sie waren von der Wahrheit des Wortes Gottes abgeirrt, das sie genau vor diesem Abirren gewarnt hatte. Das Wort Gottes war nicht, hat sich nicht unbezeugt gelassen. Gott hat in den Mosebüchern im Segen und Fluch davor gewarnt, dass sie das tun. Und sie haben genau das getan. Die Aufforderung, dass der Kranke die Ältesten zu sich rufen soll und die Elia-Geschichte und die Schlussverse, sie alle gehören zusammen. Sie sind eine Einheit von Vers 13 bis zum Schluss eine Einheit. Um Heilung zu bitten, mag der Anlass sein, dass du Gebet wünschst, und das ist gut so. Aber Gott will in der Regel so viel mehr tun. Das Gebet des Glaubens umfasst viel mehr, weit mehr als nur das Gebet um Heilung. Es umfasst die Wiederherstellung nach Leib, Seele und Geist. Was wäre denn passiert? Überlegt euch mal, was wäre passiert, hätte Elia nur für Regen gebetet und dieser Showdown auf dem Karmel oder am Karmel mit den Baalspriestern wäre nicht gewesen. Was wäre passiert? Was passiert, wenn wir für Menschen um Heilung beten, aber sonst nichts weiter darüber dazu sagen, zu ihrem Leben? Business as usual. Jetzt geht es mir ja wieder gut. Jetzt kann ich ja wieder weiterleben wie bisher. Ihre eigentliche Misere, ihr Götzendienst wäre weitergegangen. Elia musste am Karmel die Ursache für die Krankheit angehen. Die Krankheit war die Dürre. Die Dürre war ein Sinnbild für die geistliche Dürre, die das Volk inzwischen erlebt hatte. Dass da kein geistliches Leben mehr war. Durch ihren Abfall, der die Ursache für diese geistliche Dürre und die äußere Dürre war. Wir sehen hier, wie an anderen Stellen des Neuen Testamentes, einen deutlichen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit, zwischen Sündenvergebung und Heilung. Von Jesus wird berichtet, wie er mit dem Mann am Teich Bethesda umgeht. Diese Geschichte kennt ihr, da kommt Jesus zum Teich Bethesda und da liegt einer unter vielen und der seit 38 Jahren und Jesus heilt ihn. Aus einer Gruppe von vielen. Ihn. Später trifft er ihn wieder im Tempel. Und passiert Folgendes. Jesus sagt ihm, heißt es, danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Schön für dich. Sündige nicht mehr. Warum? Dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Offensichtlich war eine Sünde, zumindest im Leben dieses Mannes, mit involviert. Eine Sünde, von der Jesus wusste und eine Sünde, von der der Kranke wusste und jetzt Geheilte wusste und die Jesus nicht unausgesprochen lassen sein wollte. Wenn Sünde in unserem Leben ist, will Jesus das immer ansprechen. Das ist der Grund, weshalb wir oft die Bibel meiden. Weil wann immer wir in die Bibel gucken, fängt sie an mit uns. Und wir merken, okay, ich habe da und das Ding in meinem Leben und ich muss das jetzt auf die Seite. Ich muss jetzt erstmal Sünde bekennen. Ich muss erstmal das mit Jesus ins Reine bringen. Und deshalb meiden wir oft die Bibel. Leidet unsere stille Zeit. Nicht, weil wir aus der stillen Zeit nicht etwas herausnehmen würden, sondern weil wir viel zu viel aus der stillen Zeit herausnehmen, was uns dann einen ordentlichen Arbeitsauftrag gibt. Wie gesagt, Krankheit hat nicht immer Sünde als Ursache, aber wenn uns der Heilige Geist im Gebet füreinander leitet, dann bitte Egal, ob ihr jetzt Älteste seid oder nicht, egal, ob ihr Leiter seid oder nicht, wenn euch der Heilige Geist leitet und euch einen Eindruck gibt, dann seid so tapfer und auch so liebevoll, dass ihr hingeht und fragt, wenigstens fragt, ist da etwas, was du bekennen solltest? Wo bist du von der Wahrheit abgeirrt? Ja, welcher Lehre hast du dich geöffnet, die nicht wirklich biblisch ist? Die gerade so an der Bibel vorbei ist oder die vielleicht wirklich, wo du weißt, eigentlich das findet sich in der Bibel nicht, aber es ist einfach so geil dran zu glauben. Oder? Oder es ist so zeitgemäß. Oder die anderen tun es auch. Nein. Wo bist du von der Wahrheit abgeirrt? Hast du einen Götzen in deinem Leben, der dich von Gott wegzieht? Gibt es etwas in deinem Leben, was vielleicht sogar fromm aussieht? Religiös aussieht? Aber etwas ist, was sich neben Gott, den dreieinigen Gott, gesetzt hat und dein Leben regiert. Ich möchte euch mit diesen drei Fragen nach Hause gehen lassen. Ist da etwas, was du bekennen solltest? Wo bist du von der Wahrheit abgeirrt? Hast du einen Götzen in deinem Leben, der dich von Gott wegzieht? Ich möchte, dass du diese Fragen bewegst. Vielleicht könnt ihr sie auch im Hauskreis bewegen und füreinander beten. Denn Gott möchte, dass wir umkehren, dass wir Buße tun und umkehren, frei werden und ein fruchtbares Leben führen können. Ich möchte zum Schluss für uns alle beten. Lasst uns aufstehen. Vater im Himmel, danke, dass du ein gnädiger Gott bist, ein barmherziger Gott. Und deshalb Jesus für unsere Sünden, für unsere Übertretung, für unsere Rebellion geopfert hast. Bei Elia war es ein Stier, den du aus dem Himmel entzündet hast, ihn ganz und gar verbrannt hast, den Altar und alles, was damit zusammenhing. Und so warst auch du, Jesus, ein vollkommenes, komplettes, voll verzehrtes Opfer für uns und unsere Schuld, dem nichts hinzugefügt werden konnte und werden kann. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, diesen Fragen nachzugehen, wo wir Sünde haben, wo wir von der Wahrheit abgeirrt sind und wo wir einen Götzen in unserem Leben haben und uns davon distanzieren und umkehren und ein neues Leben mit dir anfangen, sei es zum ersten Mal oder sei es wieder neu, unser Leben ganz in deine Hand geben. Ich bitte dich, Jesus, dass du mit uns gehst und dass du uns hilfst, es nicht leichtfertig auf die Seite zu legen und zu denken, ja gut, ich habe ja noch Zeit. Wer weiß schon von uns, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns dabei hilfst und dass du, Heiliger Geist, uns daran erinnerst, unser Leben durchzuwischen zu lassen von dir und uns reinigen zu lassen von all unserer Ungerechtigkeit, um deines Namens willen. Amen.